Deutschland und der Wettlauf um die Digitalisierung. Der Wirtschaftspodcast um unsere Zukunft.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht Kai Lux. In meiner Rubrik Digitale Denkanstöße sehen bzw. hören Sie heute die Folge 4 mit dem Titel Die neue Welt der Ökosysteme. Von den sogenannten digitalen Ökosystemen sprechen heute viele. Ist dies wirklich etwas Neues? Haben wir nicht schon immer in wirtschaftlichen Ökosystemen gelebt? Also alter Wein in neuen Schläuchen? Mitnichten. Und was bedeutet das für Deutschland? Sehr viel. Der Begriff der Ökosysteme geht auf die Physik zurück, sprich ein System von so unterschiedlichen Individuen, die so eng voneinander abhängen, sodass jede Nische genutzt und zugeführte Energie auf das Optimale verwendet wird. Ein ständiges Kommen und Vergehen. Fast nichts bleibt ungenutzt. Am Biosystem des Urwaldes ist es erkennbar. Jedwede verwesende Substanz wird sofort dem Lebenskreislauf wieder zugeführt. Es bleibt kaum Humus zurück. Wo der Urwald zerstört ist, kann er nicht mehr von allein wieder entstehen. Dem daraus abgeleiteten Begriff der digitalen Ökosysteme verwenden wir nicht einheitlich. Es gibt recht unterschiedliche Interpretationen. Die einen wenden dies auf die großen digitalen Plattformbetreiber an, etwa auf Amazon, dem wesentlichen zwei Geschäftsmodelle, tatsächlich sogar viel mehr, betreibt, nämlich den Eigenhandel übers Internet und die Zurverfügungstellung eines Marktplatzes in ihrer logistischen Plattform für andere Anbieter, im Wesentlichen Händler. Andere verwenden den Ökosystembegriff für Wertschöpfungssysteme, die sämtliche Elemente einer Wertekette umfassen, ergänzt um ein Informationsnetz von datenbetriebenen Dienstleistern, die alles umgebende und intern sich abspielende mit Datenleistungen erfassen. Diese stellen sie den wertschöpfenden Parteien für die Optimierung ihrer Prozesse und Leistungen zur Verfügung. Dies reicht von der Rohstoffbeschaffung bis zum Point of Sale und darüber hinaus, etwa zur Prognose von Kundenverhalten, vom ständigen Veränderungsbedarf beim Produkt, also Hardware, Software, Systeme und den Prozessen, nämlich Herstellung, Logistik, Informatik und der Einbezug aller Umweltfaktoren, vom sozialen Umfeld über die geopolitischen Veränderungen bis zur realen Verfügbarkeit von Ressourcen. Diese Systeme sind in der Regel offen. Die bisher scharfen Grenzen der Parteien lösen sich teilweise auf, Konkurrenten verbünden sich auf bestimmten Feldern, die Hersteller werden auch zu Konsumenten, der Konsument zum Hersteller. Wir kennen ja die verwendeten Begriffe Co-Opetition, Prosumer und der Flexumer, der also zeitgenau, wenn etwa das Ökosystem Energieversorgung es erfordert, seine Waschmaschine ausschaltet oder die eigene Solaranlage zur Einspeisung in das übergeordnete Netz der nationalen und internationalen Gemeinschaft zur Verfügung stellt. Dieses Modell wird derzeit als neue Lösung für unsere Wirtschafts- und Sozialwelt angeboten und dennoch, es ist weder vollständig noch ganz neu. Vollständig würde es erst, wenn man bei offenen Gesamtsystemen überhaupt von Vollständigkeit reden darf, wenn sich alle oben genannten Systeme als Teil eines übergeordneten Gesamtsystems verstehen würden, also in Beziehungen aller Systemelemente voneinander. Damit wären wir konsequenterweise wohl wieder nahe beim alten nämlich beim Gesamtsystem der Volkswirtschaften und der Weltwirtschaft. Das Neue, das in unserer Zeit gerade entsteht, das in der digital transformierten Welt der Industriegesellschaft 5.0 Menschen und Dinge elektronisch vernetzt, so werden sie letztlich zu cyberphysischen Systemen, CPS, im Internet of People and Things miteinander verbunden. Die Vernetzung dient dem Austausch und der Verknüpfung von Daten, genauer Smart Data, also werttreibende Destillate aus der praktisch unbegrenzt wachsenden Datenmenge, ermöglicht durch das breite Technologiefeld von Analytics bis zur sogenannten künstlichen Intelligenz. Daten sind das neue Öl, lautet der bekannte Spruch. Und in der Tat lässt sich nachweisen, dass die Korrelation zwischen wachsendem Primärenergieverbrauch, etwa Öl, und zunehmender volkswirtschaftlicher Leistungshöhe in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts verloren ging. Wir verbrauchen pro Einheit Bruttosozialprodukt seitdem immer weniger Öl, weniger Kohle. Und die Datenmenge, die uns umgibt und unser System sichert, wächst exponentiell an. Das ist eigentlich ein erfreulicher Zustand. Wäre da nicht ein spezieller Ressourcenverbrauch zu beklagen, der jetzt in der Mitte der Diskussion angekommen ist? Die weltweit steigende Belastung der Biosphäre. Nicht nur um CO2 geht es, auch um NOx, um Methan, um Feinstaub, um vieles andere und sogar um Coronaviren, die sich im Aerosol ausbreiten. Strom wird mit dem energetischen Umbau zum wichtigsten Primärenergieträger. Der größte Anstieg beim Stromverbrauch geht dabei auf das Konto der Datenmengen. Speicherung der Daten in Rechenzentren und Informationsaustausch über die Netze. Und die Biomasse? Das unverantwortlich nahe Miteinander von Tier und Mensch in den Schlachthöfen Chinas war der Grund für den Übergang des Covid-19-Virus vom Tier zum Menschen. China hatte diese Erkenntnis zunächst unterdrückt und die WHO reagierte unter dem Druck Chinas zu spät. Und wir wissen auch, dass Unvernunft im aktuellen Umgang, etwa Menschenansammlungen auf Demonstrationen gegen Corona-Einschränkungen, ein wesentlicher Auslöser der zweiten Corona-Welle ist. Ein unverantwortliches Herausstellen des Rechts auf persönliche Freiheiten und Verschwörungstheorien gegenüber staatlichem Handeln fallen auf fruchtbarem Boden. Also Verantwortungslosigkeit auf beiden Seiten? China am Anfang und die westliche Welt jetzt? Ich hatte vor fast 50 Jahren einen Studienfreund, der in seiner Dissertation genau dieses Thema adressierte. Inwieweit nämlich die zunehmende Eiweißdichte das Infektionsrisiko weltweit erhöht. Wo flossen diese Ergebnisse ein? Wie konnte es passieren, dass zwischen 1970 und heute so große Fadenrisse entstanden, so große Lücken in der Forschung, in der medizinischen Behandlung und in der epidemiologischen Praxis? Oder lag es nur an der Wahrnehmung in der Politik und der Bereitschaft unserer Öffentlichkeit, die Probleme wahrzunehmen? War unsere Gesellschaft über 50 Jahre lang blind und taub? Der Gesundheitsschutz wurde gegenüber politischer Zielverfolgung zurückgestellt. Durchaus unterschiedliche populistische Systeme und Denkweisen geben sich heute die Hand. Chinas digital getriebener Überwachungsstaat im Machtapparat von Xi Jinping negierte zunächst die Entstehung der Pandemie und jenseits des Atlantiks führte die von Fakes und Demokratieverachtung geprägte Politik Trumps zu explosionsartiger Verbreitung des tödlichen Virus. Ist dies allein ein Kennzeichen des Establishments? Ein Problem der alten Politiker auf dieser Welt? Vergleichbaren Scheuklappenpopulismus können wir aber auch bei der Jugend beobachten. Ist etwa auch die Fridays for Future-Bewegung populistisch geprägt? Wird die Verengung der Umweltfragen auf CO2 und Erderwärmung den komplexen Problemen gerecht? Die Erderwärmung wird vor allem auf CO2 zurückgeführt, das Kraftwerken, Heizungen und Autos entströmt. Aus der Not heraus wird eine sofortige Umstellung auf ein umweltneutrales Energiesystem gefordert, ohne die Möglichkeiten, die administrativ-politischen Rahmenbedingungen, soziale Folgen und gegebene Baukapazitäten zu berücksichtigen. Wie ist es denn möglich, dass der Zubau von derzeit über 900 Kohlekraftwerken in Afrika und 60 Kernkraftwerken in China aus dem Gesichtsfeld gerät? Wie ist verständlich, dass der Kernkraftausstieg beschlossen wurde, wohl wissend, dass damit die CO2-generierenden fossilen Kraftwerke in Deutschland das Klima stärker belasten werden? An dieser Stelle sind weder die idealistischen Überzeugungen zu brandmarken, noch dürfen wir die Dringlichkeit des Handelns zur Rettung unserer Umwelt in Abrede stellen. Die isolierte Betrachtung der Umweltfrage, losgelöst vom Sozialstaat und Wirtschaft, negiert, dass wir Teil eines komplexen Ökosystems sind, in dem Umwelt, Sozialstaat, Wirtschaft, Finanzen auf engste miteinander verbunden sind. Ideologien und einseitige Sichtweisen helfen nicht weiter. Wenn Demonstrationen, wie bereits von den 1968ern betrieben, nur als erster Schritt zu Provokation und Gewalt führen, dann könnte unser Ökosystem der freiheitlich-rechtlichen Grundordnung an Grenzen der Belastung gelangen. Auch der Glaube, dass Deutschland für die Welt zum leuchtenden Beispiel an Freiheit und Ökologie werden könnte, der überzogene Forderungen im Inland rechtfertigt, ist eine grobe Überschätzung unserer Wirkung auf das globale Handeln. Einseitige Schwächungen unseres Systems würden anderen Kräften Vorschub leisten, so etwa China, die ihr digital-diktatorisches System als dem unseren überlegen ansehen und zielgerichtet über deren Programme wie die neue Seidenstraße 27+1 sowie China 2049 darauf anlegen, Europa auszuhöhlen. So wollen sie ihre Hegemonie im eurasischen Kontinent ausbauen und die EU zu einem Vasallen Chinas degradieren. Auf der anderen Seite des Atlantiks steht ein Land, das ein Digitalkartell unterhält, nämlich die Big Five der Internetbranche und damit gleichfalls Europa interminiert als Datenkraken und Steuervermeider. Ob wir dem durch Kartellklagen genügende Abwehr entgegenstellen können, ist höchst fraglich. Selbst das übergeordnete Ökosystem der Weltwirtschaft ist durch diese Kräfte gefährdet. Nicht nur durch China und durch die USA, sondern auch durch unser idealistisch einseitiges und populistisches Denken und Handeln. So finden destabilisierende Entwicklungen in allen Bereichen des Ökosystems Welt statt. Wir beobachten dies vor allem in der Umwelt, bei der Wirtschaft, politischen Steuerungen und dem sozialen Verbund. Die Ausschläge in unserem System werden immer größer. Die Häufigkeit verdichtet sich. In der aktuellen Corona-Krise und vor der Notwendigkeit weiterer Lockdowns machen wir uns berechtigte Sorgen, ob Dominoeffekte um sich greifen werden, indem etwa weitere Branchen über Dienstleister wie Gaststätten, Hotels und Reisen hinausgehend in den Strudel gerissen werden. Diese hatten wir durch ihre Strukturen, Risikoverteilungen und Reserven bisher eher als stabil eingeschätzt. Die Spannweite der nunmehr im Risiko stehenden Branchen weitet sich dramatisch aus. Die Wirkungen haben längst auf die Logistiker, die umgebenden Dienstleister übergegriffen. Zunehmend trifft es Hersteller. Nun kommen die Wirkungen auch im tertiären Sektor an und bei den Gemeinden, denen die Steuern wegbrechen. Zu Recht versuchen Regierungen, durch Unterstützungen einzugreifen, um durchschlagende Einbrüche zu vermeiden oder wenigstens zeitlich fernzuhalten. Erstaunenswert ist der Optimismus der Börse, die die finanziellen Gaben aus der Staatskasse als reale Wirtschaftserfolge verbucht und die Kurse in die Höhe schnellen lässt. Dabei sollte sich ein Realist fragen, ob hier eine Scheinwirtschaft auf Pump und nicht mit realem Geld entsteht. Eine Blase, die in sich zusammenfallen dürfte, wenn sich anhaltende Heilungen unseres Systems, etwa durch Effekte aus erfolgreichen Massenimpfungen, verzögern sollten. Die Heilungsphase umfasst nämlich auch die Rückführung der neuen Schulden. Da gibt es die Lehre der Optimisten in der Volkswirtschaft, die überzeugt sind, dass Schulden generell durch Wachstum wieder getilgt werden. Dagegen stehen Kritiker, die ein Post-Corona-Wachstum auf alte Spitzenwerte und darüber hinaus nicht sehen und die faktische Rückzahlung etwa durch neue oder wieder auferstandene Substanzsteuern in beträchtlicher Höhe erwarten. Oder eine Wiedergeburt von Sondersteuern nach dem Muster des Lastenausgleichs nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Bürde währte damals 30 Jahre. So lange könnten auch Nachwirkungen von Corona sein. Bevor das alte Problem gelöst ist, könnte aber das nächste kommen. Eine ganz andere Krise aus ganz anderen Gründen. Und das könnte dann immer wieder passieren. Letztlich müssen die Politiker als oberste Vertreter unseres Landes entscheiden, wie zur Bewältigung der Pandemie zu handeln ist, um das übergeordnete Ökosystem Deutschland wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Wissenschaft sei nur eine ratgebende Instanz, so der Tenor aus dem Kreis der Virologen. Die Komplexität des Sachverhalts, der Handlungsdruck und die Tragweite der Beschlüsse machen die Entscheidungen nicht leicht. Hinzu kommt die Vielfalt der Themen, die Kakophonie der Stimmen aus allen Seiten. Unser föderales System erfordert hohen Abstimmungsbedarf und bietet scheinbar nur geringe Entscheidungsspielräume. Der EU-Verbund limitiert zudem die Möglichkeiten weitreichender Beschlüsse. Da drängt sich für manchen der Eindruck auf, dass unser demokratisches System dem chinesischen, insbesondere der dort praktizierten Digitaldiktatur, nicht gewachsen ist und auch nicht dem amerikanischen mit ihrem Digitalkartell aus den bereits genannten Big Five, nämlich Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, Google, Facebook und ihren Partnern. Kann unsere freiheitliche Grundordnung diesen Giganten überhaupt Paroli bieten? Ist unser Ökosystem nicht bereits unterlaufen durch Auswüchse und Übergriffe der digitalen Transformation aus den USA und China auf Deutschland bereits aus dem Gleichgewicht? Ich glaube eher nicht. Obwohl die Marktmacht der genannten Big Five in Deutschland teilweise erdrückend ist. Wir halten uns noch ganz tapfer, könnten beim Innovationswettlauf noch gut mithalten, dank unserer breiten Forschungslandschaft. Unsere Schwächen zeigen sich vor allem bei der Umformung der Erfindungen in cashbringende Produkte. Wir werden die Lücken, die durch die zu erwartende Welle an Insolvenzen und Arbeitsplatzverlusten infolge der Pandemie kaum durch innovative Geschäftsmodelle und Produkte ausgleichen können, weil wir davon zu wenige haben. An eine erfolgreiche Aufholjagd gegenüber den USA und China ist angesichts des großen Rückstandes, der sich in Jahrzehnten des Stillstandes aufgebaut hat, kaum zu denken. Im Vergleich zu den USA und China sind unsere Programme finanziell schwach ausgestattet. Es fehlen europaübergreifende Konzepte. Wenn wir glauben, dass wir mit einem Hundertstel an Investitionen für die KI-Entwicklung, die wir im Vergleich zu China allokiert haben, zum Ziel kommen, dann müssten wir überzeugt sein, dass wir jeden Euro viel smarter ausgeben als China und die USA. Weit gefehlt. Wir steuern im Nebel, weil wir unsere Ziele nicht kennen, denn belastbare Zielableitungen und Steuerungsgrößen sind uns weder bekannt, noch werden die entwickelt. Keine der Parteien hat dies im Programm für die kommende Bundestagswahl. Wir kommen an einer grausamen Wahrheit nicht vorbei. Es sieht so aus, dass Deutschland noch weiter zurückfällt, wenn wir das Ruder nicht gewaltig herumreißen. Unsere Politik wird es nicht richten. Sie ist zu schwach, um das Ökosystem Deutschland zu neuer Blüte zu führen. Die notwendige Kraft kann nur aus einer neuen gesellschaftlichen Mitte kommen, die sich im Schulterschluss aus den Kräften der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Verwaltung und der Politik herausbildet. Dafür bietet sich kein disruptiver Wechsel an. Das ist vielmehr ein mühevoller Prozess. Dafür ist ein kultureller Wandel erforderlich, der alle gesellschaftlichen Kräfte umfasst. Die digitale Transformation ist nämlich viel stärker durch eine Veränderung von Überzeugungen und Verhaltensweisen geprägt als von Technologien. Technik und Innovationen sind nur die Samen. Diese können nur aufgehen und zu vitalen Pflanzen aufwachsen, wenn wir sie laufend pflegen. Ein gesundes und stabiles, dem ständigen Wandel trotzendes Ökosystem besteht aus allem. Große Bäume, mittlere und kleine Pflanzen, die jede ökologische Nische ausfüllen. Dafür haben wir eigentlich gute Voraussetzungen, nämlich einen enorm großen und vielseitigen Mittelstand und Konzerne mit guten Perspektiven, nicht nur die Pandemie durchzustehen, sondern auch das Gemeinwesen ständig zum Wohl aller aufzufrischen. Einfache Lösungen bieten sich nicht an. Vielmehr bedarf es der Bereitschaft, Kraft, Geduld und Zeit zu investieren, um unser europäisch-deutsches integrales Ökosystem aus Natur und Wirtschaft stabil zu halten und wettbewerbsfähig weiterzuentwickeln. Die digitalen Ökosysteme bedürfen der Einbettung in die Ökologien und Ökonomien unserer Zeit. Noch nie waren die Anforderungen an erfolgversprechende, konsensfähige und bezahlbare Lösungen so groß. Damit bin ich inhaltlich zum Ende dieser Aufnahme gekommen. Mein hier vorgetragener Text ist eine Kurzversion meines Aufsatzes, der am 10. Dezember 2020 unter dem Titel Digitale Ökonomie veröffentlicht wurde. Dieser findet sich in der Online-Rubrik Denker der Wirtschaft der Zeitschrift Das Investment. Interessenten können sich dort einloggen unter www.dasinvestment.com/digitale-wirtschaft. Für heute verabschiede ich mich. Herzlichst, Ihr Kai Lux.
Das war der Wettlauf um die Digitalisierung, der Wirtschaftspodcast zum Buch von Professor Kai Lux.